Ja, zu Beginn der Predigt möchte ich mit uns beten. Lieber Vater, ich danke dir, dass du uns nicht alleine gelassen hast, sondern ja, dass du in Jesus Mensch geworden bist. Und danke, dass du uns so nahe gekommen bist. Danke dir für den Weg, den du gegangen bist. Und danke, dass du uns auch heute noch begegnen willst. Und ich bitte, dass du das schenkst, dass du diesen Gottesdienst dazu nutzt und dass du unsere Herzen, unsere Gedanken, unsere Ohren öffnest für dein Reden. Ich bitte, dass du aus dieses Wunder tust, dass du aus Menschenwort dein Wort machst. Amen. Ja, ich finde es immer sehr bedauerlich, dass Ostern so schnell vorbeigeht, und von daher bin ich froh, dass ich heute nochmal einen österlichen Text nehmen kann, und das ist auch begründet, denn es steht in Johannes 20, wenn man nicht so eine übertragene Übersetzung nimmt, sondern eine etwas genauere, da steht das, dass 8 Tage später die Jünger wieder zusammen waren. 8 Tage später sind die Jünger wieder zusammen, und diese 8 Tage beziehen sich eben auf den Tag der Auferstehung Jesu. Also es ist wieder ein Sonntag, es ist der erste Sonntag nach Ostern, wo dieser Text spielt, den wir uns heute anschauen wollen. Und das ist der Tag des Thomas, das ist schon deutlich geworden. Einige Thomasse unter uns, und die haben ja manchmal darunter zu leiden, dass man, wenn man Thomas hört, immer, Thomas, was sagt man dann immer, der, bei dir nicht der Sportliche, aber der Zweifler, der Ungläubige. Das ist so der Spitzname, den Thomas mitbekommen hat und das sich so durchzieht. Und ich weiß gar nicht, wie der arme Mann sich gefühlt hat, wenn er das immer hören musste. Thomas der Ungläubige, Thomas der Zweifler, Kirche und Zweifler, Gemeinde und Ungläubige, das ist ja nicht immer ein besonders entspanntes Verhältnis gewesen. Und es hat auch Kirchenführer gegeben, die Zweifler manchmal geköpft haben, um sie zu überzeugen. Der Evangelist Johannes ist der Einzige, ja, der diese Geschichte über Thomas berichtet. Und ich habe den Verdacht oder bin überzeugt, dass er das ganz bewusst gemacht hat. Er hätte ja jede Menge andere Berichte auch noch aufschreiben können über Menschen, die Jesus begegnet sind, die vielleicht ähnlich reagiert haben oder ganz inbrünstig reagiert haben, wie auch immer. Aber er wählt sehr gezielt den Thomas aus, diese Geschichte, den Ungläubigen, den Zweifler. Und ich glaube, damit sendet Johannes eben ein Signal an uns auch heute, nämlich, dass Jesus ganz viel Sympathien für Zweifler hat und für Ungläubige. Das ist zunächst einmal, wirkt das fast widersprüchlich, aber eigentlich ja logisch. Jesus möchte Menschen gewinnen, die an ihn nicht glauben und die an ihm zweifeln. Und das andere Signal, was darüber kommt, ist, dass wenn du Zweifel hast, oder wenn du dich selber noch als Ungläubigen oder Suchenden bezeichnest, dann zeigt Johannes sehr deutlich, du bist nicht alleine. Die Christa hatte gerade mal so aus dem Handgelenk, ich weiß nicht, ob er das mitgekriegt hat, gesagt, wir alle haben ja so Zweifel, deshalb würde ich mal so ganz vorsichtig eine Umfrage wagen. Wer von euch hat schon mal wirklich so grundsätzlich und grundlegend an der Glaubwürdigkeit Jesu Christi gezweifelt? Der könnte jetzt mal seine Hand heben. Oh, ist ja doch eine ganze Menge. Dankeschön. Jonathan, du bist heute Morgen trotzdem hier. Aber wer hat Mut, mal kurz zu erzählen, wie er aus den Zweifeln, wenn er denn rausgekommen ist, wie er da rausgekommen ist? Hier vorne ist nur ein Mikro. Wer hat Lust? Wer traut sich? Carmen, komm, bitte.
Ich habe ein ganz großes Problem, dass du weißt das, dass Jesus persönlich für mich gestorben ist. Jedes Jahr. Jedes Jahr zu Ostern. Ich habe mich gefragt immer, was hat das mit mir zu tun? Weil das ist in Vergangenheit passiert und wir leben heute und ich habe nicht gebeten, dass er für mich stirbt. Also hört sich krass, aber das habe ich jedes Jahr gedacht und ich habe diese Zweifel auch an Andreas, immer am Abendmahl so einmal gesagt, er hat versucht, mir eine Erklärung zu bringen. Das hat mich nicht, war nicht.
Wie das halt so ist, ne?
Ja, so, und ich habe einen Q2-Kurs dieses Jahr. Also ich habe immer alle 2 Jahre.
Du bist Lehrerin.
Ja, ja. Und ich unterrichte Physik. Und in meinem Physikkurs habe ich den Schülern erklärt über Raum und Zeit aus Einsteins Sicht, aus Relativitätstheorie. Und ich habe über schwarze Löcher gesprochen. Und da habe ich gesagt, ich war begeistert und meine Augen leuchteten. Und ich habe erklärt, wer weiß, vielleicht die Zeit hat dann keine Bedeutung mehr für uns. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind eine. Und in diesem Moment hat bei mir Klick gemacht, was, also ich habe nicht in Bibel oder sowas gelesen, bei mir meine eigenen Erklärungen, dass Zeit, Raum und Zeit überhaupt keine Bedeutung haben, wenn wir mehr Quantenphysik kennen. Und so ist dieser Zweifel bei mir weg. Also ich bin sicher, dass er auch für mich gestorben ist.
Das finde ich so das Spannende, wenn man so unterschiedlich ist. Sie hat mir das mal erklärt, aber das habe ich nicht verstanden. Aber ich glaube ihr das, dass sie ihren Zweifel überwunden hat. Also finde ich, ja, sehr interessant. Ich möchte jetzt mal, darf ich noch den Text mal so vorlesen, wie in der Neuen Genfer steht, so nicht so eine Zusammenfassung, sondern mal nah dran. Ja, also ich möchte den Text jetzt nach Johannes 20 nochmal nach der Neuen vorlesen. Thomas, auch Didymus genannt, einer der 12, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meine Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich nicht. 8 Tage später, also den Sonntag nach Ostersonntag, waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu, leg deinen Finger auf diese Stelle hier, sieh meine Hände an, forderte ihn auf, reich deine Hand her und leg sie in meine Seite. Und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte, jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Der Thomas ist einer von den Jüngern, der in allen Listen, die wir in den Evangelien finden, immer aufgeführt wird. Er gehört also zum Kernbestand der Jünger Jesu, war also kein Außenseiter-Jünger oder so einer, der hin und wieder mal dabei war. Das heißt, er war bei der Taufe Jesu dabei, bei der Bergpredigt, die hat er gehört, er hat Heilungen gesehen, den Gang auf dem Wasser. Aber nach dem Tod Jesu fällt er auf als derjenige, der abwesend ist. Also an diesem Sonntag, wo Jesus von den Toten auferweckt ist, ist Thomas nicht dabei. Wir können nur erahnen, warum sich die anderen 10 treffen, um sich vielleicht gegenseitig Mut zu machen, vielleicht auch um sich gegenseitig zu schützen, vielleicht um sich gegenseitig zu stärken. Was wissen wir? Wir wissen nicht, warum Thomas nicht da ist. Es kann ganz banale Gründe haben. Er kann einkaufen gegangen sein. Oder die anderen haben ihn vielleicht dahin geschickt. Oder er hatte keine Lust auf diese Trauer- und Angstgemeinschaft. Und er wollte das Gejammer der anderen vielleicht nicht anhören. Oder er brauchte etwas Zeit für sich selber, wollte ganz bewusst auch alleine sein. Die Folge seiner Abwesenheit ist aber gravierend, weil er das Unglaublichste, was wir heute schon mal angesprochen haben, das unglaublichste Ereignis aller Zeiten verpasst. Jesus ist von den Toten auferweckt worden und er zeigt sich seinen Jüngern. Und Thomas ist nicht dabei. Jesus kommt, damit die Jünger Mut fassen, damit sie das, wozu er sie beauftragt hat, umsetzen, seine Zeugen zu sein, nämlich nicht nur von seinem Leben, sondern auch von seinem Sterben und von der Auferstehung. Jesus ist gekommen, um ihnen Mut zu machen, dass sie sein Werk fortführen, wozu er sie ausgebildet hat, um den Weg zu Gott, dem Vater, zu zeigen. Das hat er ihnen beigebracht und dazu will er sie jetzt ermutigen. Und Thomas ist nicht dabei. Wir können das nochmal nachlesen. Die Geschichte ist fast so, wie die wir gerade gehört haben. Die in der ersten, ich lese es nochmal, es war am ersten Tag der neuen Woche, also auch dieser Sonntag. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen waren. Mit einmal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten: Friede sei mit euch. Und dann zeigt er ihnen seine Hände, seine Seite. Dann heißt es, als die Jünger ihn sahen, wurden sie froh. Und dann sagt Jesus zu ihnen: Wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und die Jünger beginnen voll Freude damit, anderen davon weiterzuerzählen, und sie fangen eben mit diesem Thomas an. Thomas ist jetzt bei ihnen, 8 Tage später, und sie sagen: Hey, wir haben den Herrn gesehen. Sind noch ganz ergriffen und beseelt davon und umringen den Thomas und warten natürlich auf Reaktion. Sie wollen, dass er sich mitfreut, aber er weigert sich, ihnen zu glauben. Und ich vermute mal, dass es eine ganz harte Erfahrung für die 10 gewesen sein muss, zu sagen: Hey Thomas, wir sind doch Freunde und wir erzählen dir doch keinen Quatsch. Glaub uns, vertrau uns doch. Hast du all das vergessen, was wir miteinander erlebt haben? Und Jesus hat uns sogar seine Wunden gezeigt. Das heißt, wir haben ihn wirklich gesehen, er ist von den Toten auferweckt worden. Und vielleicht ermutigen sie auch, sich mit ihm zu freuen. Und Thomas, ja, lässt sie so ein Stück auch abblitzen. Er ist sehr schroff, er brüskiert sie. Und ich kann mir vorstellen, dass es für die 10 auch sehr frustrierend gewesen sein muss. Sie schaffen es nicht, ihren eigenen Freund zu überzeugen, und dann denkt man sich vielleicht: Oh, was wird denn in Zukunft werden, wenn wir noch andere Leute überzeugen sollen, die noch viel, viel weiter weg sind, als Thomas es war. Warum ist Thomas so schroff? Ich vermute mal, dass es daran liegt, was er für ein Typ ist. Er wird im Johannesevangelium ja vorher schon mal an mehreren Stellen genannt. Und wenn man das so ein bisschen hochrechnet, dann glaube ich, dass er so ein Verstandesmensch war, der sich nicht irgendwas einreden ließ, sondern sich das Recht herausnahm, sich seine eigene Meinung zu bilden. Und er ist keiner, der sich gerne vereinnahmen lässt und niemandem hinterher rennt, nur weil die anderen das auch alle machen. Er wirkt für mich auf, wie so ein Distanztyp, der gerne von oben mal erstmal herabschaut und die Dinge selbst durchdenken will. Und er möchte sich eben gerne seine eigene Meinung bilden. Und das kann manchmal sehr arrogant wirken, wenn jemand nicht sich sofort begeistern lässt. Aber es muss nicht unbedingt so gemeint sein. Und ich glaube, dass jede Gemeinde, jede Gemeinschaft froh sein kann, solche Menschen zu haben. Das sind Menschen, die manchmal unbequem sind, und ihr eigener Kopf führt auch manchmal zu Konflikten. Aber dadurch werden Dinge, wenn man dann gezwungen ist, sich darauf einzulassen, sie zu durchdenken, dann werden Dinge manchmal klarer. Und eine Gemeinschaft wird durch solche Querdenker davor bewahrt, oberflächlich zu werden, Fehlentscheidungen zu treffen oder auch Fehlentwicklungen einzugehen. Und gegen den Reflex, solche Querdenker zu bekämpfen, sollte man sie pflegen und schützen und wertschätzen und auf sie hören. Und Thomas scheint mir ein Mensch gewesen zu sein. Und letztlich bin ich ihm sehr dankbar für seine krasse Antwort. Erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meine Finger auf die durchbohrte Stelle legen, und ich möchte meine Hand in die Seite hineinlegen. Vorher glaube ich nicht. Diese Haltung von Thomas ist ja auch in einem Glauben begründet, nämlich, das erinnert mich so ein bisschen an die Sadduzäer, wo wir am letzten Sonntag was von gehört haben: Thomas ist ziemlich überzeugt, dass Tote eben nicht auferstehen. Wir haben das gehört, er hat Jesus am Kreuz sterben sehen, er hat gesehen, wie die Römer ihn angestochen haben, als Zeichen, als Beweis dafür, dass Jesus wirklich tot ist. Er hatte die Beerdigung gesehen, verschlossen in dem Grab. Und wir müssen uns ja auch in Erinnerung rufen, was man hier von ihm erwartet. Man erwartet von ihm zu glauben, dass ein Toter aufersteht, dass er nicht gebunden an Raum und Zeit ist, dass er durch Türen durchgeht, dass die Wundmale zu sehen sind, dass er spricht, isst, sich anfassen lässt. Das soll er alles glauben. Davon hatten die anderen ihm erzählt und das reicht Thomas einfach nicht. Er will selber sehen und anfassen. An dieser Stelle der Predigt sage ich immer, oder von solchen Situationen, dass man manchmal in Kommentaren so eine Hochmut findet, dass die Leute damals so naiv waren und so leichtgläubig, dass die also relativ schnell alles Mögliche geglaubt haben und wir heute umso viel klüger sind. Aber das stimmt ja nicht. Die Sadduzäer sind ein Beispiel dafür. Es gibt keine Auferstehung der Toten. Für Thomas ist genau das Gleiche. Es gibt keine Auferstehung der Toten. Die waren nicht doof. Es gibt ein anderes schönes Beispiel. Die Leute wussten damals eben, dass man nicht über Wasser gehen kann. Deswegen nahmen die Jünger auch immer ein Boot, um über den See Genezareth zu fahren. Und als dann ihnen einer entgegenkommt, auf dem Wasser spazierend, da sagen sie eben ein Phantasma, ein Gespenst, das ist das griechische Wort. Und hier wollte Thomas sicher gehen, dass nicht ein Phantasma, ein Gespenst, seine anderen 10 Kollegen an der Nase herumführt. Thomas weiß, wann ein Mensch tot ist. Und er will das ausschließen, dass hier ein Gespenst auftaucht. Er möchte wissen, dass der hingerichtete Jesus auch der Auferstandene ist. Deshalb besteht er darauf, auf den Wundmalen. Er sagt, ich will das anfassen, ich will das selber sehen, ich will das selber spüren. Ich möchte einen Tatsachenbeweis haben, genauso wie damals Petrus. Der hat auch gesagt, Herr, wenn du es bist, dann sag, dass ich auf dem Wasser zu dir kommen kann. Und es funktioniert ja auch eine Weile. Und so bin ich dem Thomas dankbar für seine Skepsis, für sein Misstrauen, auch seinen Zweifel. Denn damit trägt er ja dazu bei, dass wir heute eine ganz solide Basis haben, auf der wir glauben können. Denn Jesus erfüllt seinen Wunsch und zeigt sich ihm ganz persönlich. Er sagt, hier, guck es dir an, fass es an, fass rein. Johannes beschreibt das ja extrem anschaulich. Jesus wandte sich zu Thomas und sagt, hier, komm. Leg deinen Finger auf diese Stelle. Sieh dir meine Hände an. Reich deine Hand her. Und dann nimmt Jesus die wahrscheinlich nach und legt sie rein. Für mich wäre das ja nichts gewesen. Ich hätte auch so geglaubt. Noch etwas anders verdanken wir dem Thomas hier. Und das finde ich ist sehr, sehr wichtig. Thomas gibt ja eine Art Beschreibung, was Glauben eigentlich ist. Er sagt, wenn ich das nicht sehe, wenn ich das nicht spüre, wenn ich nicht sehe, dass das wirklich Jesus ist, dann glaube ich nicht. In manchen Gesprächen, die ich mit Menschen führe, die nicht an Jesus glauben, hat man manchmal den Eindruck, dass Glauben eigentlich sowas ist wie Zustimmung in eine Ideologie, in eine Religion. Dass man etwas übernimmt, sich etwas überstülpen lässt, so eine Art christliche Verhaltensweisen. Christliches Verhalten, das kommt viel, viel später, das ist noch kein Glaube. Und christlicher Glaube ist auch nicht das Ausüben von christlichen Ritualen, dass man bestimmte Dinge mitmacht, die alle anderen Christen auch so äußerlich mitmachen. Das ist kein Glaube. Also, dass man zum Gottesdienst geht, das ist wichtig. Oder dass man eine christliche Hochzeit feiert, ist auch wichtig. Aber christliche Rituale ausüben, das hat mit Glauben noch nichts zu tun. Thomas bringt es hier auf den Punkt. Er sagte, ich möchte an Jesus glauben, und zwar den Gekreuzigten und den Auferstandenen. Deswegen will ich das anfassen. Ich möchte mein Leben darauf bauen. Oder ich muss ja mein Leben darauf bauen. Auf Jesus Christus, den Sohn, der am Kreuz starb, von den Toten auferweckt ist und der gesehen worden ist. Das bedeutet nämlich, dass wir quasi nicht so ein Fussel im Universum sind, das mal da ist und dann wieder im Nichts verschwindet, sondern dass da Gott der Schöpfer ist, der zu uns Menschen gekommen ist, in seinem Sohn Jesus Christus. Und der das macht, um eine Beziehung zu uns zu haben, es deutlich zu machen, unser Leben hat Sinn. Er hat uns geschaffen, er kennt jeden Einzelnen von uns und möchte eine liebevolle, tiefe Beziehung zu uns haben. Und Glauben heißt, dass ich mein ganzes Leben darauf baue, dass ich in Gottes Hand geborgen bin und dass er sich in Jesus so gezeigt hat, dass ich ihm vertrauen kann und alle Lebenssituationen mit ihm durchgehen kann. Das ist Glaube und daraus folgen dann viele andere Dinge. Und das Letzte, wofür ich dem Thomas dankbar bin, Thomas wird ja gläubig. Also man könnte sagen, hier sieht man, wie jemand innerhalb relativ kurzer Zeit sich bekehrt. Und das drückt sich bei Thomas dann in dem Satz aus, mein Herr und mein Gott. Und ich finde, darin spürt man, also ich spüre da, wenn ich das lese, immer eine ganz tiefe Erleichterung bei Thomas. Man spürt ihm an, dass er sagt, endlich bin ich dort angekommen, wo ich eigentlich hin wollte. Endlich kann ich selber glauben. Mein Leben hat endlich eine belastbare Grundlage. Ich habe diese Wundmale gesehen, ich habe Jesus, den Auferstandenen, gesehen. Das heißt für Thomas, der Angang ist zwar etwas mühevoll, aber seine Bekehrung ist für ihn keine Niederlage oder keine Strafe und auch keine mühevolle Anstrengung, sondern der freut sich darüber. Manchmal hört man, dass Leute zu einem sagen, hey, du willst mich doch nur bekehren. Und es wirkt dann so, als ob ich jemandem was Schlimmes antue. Ja? Aber ich finde, an Thomas wird deutlich, dass Bekehrung etwas Schönes ist. Etwas, wo sich jemand, der Jesus wirklich begegnet ist, zutiefst darüber freut und erleichtert ist. Und ich glaube, wer Jesus wirklich begegnet ist, der quält sich nicht mit seiner Bekehrung herum. Am Ende stellt Jesus dann eine Regel auf. Wir haben jetzt viel von Thomas gehört, aber am Ende stellt Jesus eine Regel auf. Glücklich sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und da hat Jesus uns schon so ein Stück im Blick. Denn nicht jeder Mensch bekommt diese Erfahrung, die Thomas bekommen hat. Nicht sehen und doch glauben. Hier spüre ich, dass Jesus das schon erwartet, dass wir Menschen wie Thomas, die so nachgeforscht haben, glauben. Dass wir diesen Zeugen glauben, die uns berichtet haben, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Ja, wir haben im Grunde nur diese Quellen zunächst einmal. Ja, Jesus erwartet, dass wir diesen Menschen vertrauen. Und das ist nicht immer leicht. Aber damit signalisiert Jesus auch, dass es möglich ist, an ihn zu glauben, unabhängig von Bestätigung durch Sehen und Fühlen. Und manchmal, glaube ich, wird Bekehrung sehr hoch aufgehängt an einem Gefühl, an einem Big Bang. Und wenn das dann nicht kommt, dann denkt man, irgendwas ist nicht mit mir in Ordnung. Aber ich glaube, dass gläubig werden an Jesus eben auch ein langsamer Prozess sein kann. Dass ein Mensch sich vortastet, dass er sich vortastet durch die Zeugen, dass man hört auf das, was andere erlebt haben und dass mich sowas, was Carmen erzählt, ermutigt, sagt, hey, da ist jemand durchgedrungen, warum nicht auch ich? Nicht sehen und doch glauben. Jesus ist Herr über diese Regel und manchmal durchbricht er diese Regel auch und ich habe viele Erfahrungsberichte gehört, dass Menschen ihn dennoch erlebt haben. Also ich will das damit nicht abwürgen, aber es ist nicht die Regel. Und so glaube ich, dass der Glaube an Jesus nicht immer ein Sprung ins Ungewisse ist, sondern ein erster Schritt. Glauben zu wollen, eine Entscheidung, dass Jesus von den Toten auferweckt wurde und nicht, dass ich irgendeinen Lifestyle übernehme. Und so ist der skeptische Thomas ein Vorreiter. Wenn wir sehen, was er sozusagen für uns erarbeitet hat, da kann man sich dranhängen und sagen, ja, ich will dem glauben, dass das wirklich passiert ist, dass er das gesehen hat, angefasst hat, dass Jesus von den Toten auferweckt worden ist. Jesus sagt, wer diesen Schritt geht, der ist wirklich glücklich. Und wenn heute Morgen jemand hier ist, der auf der Suche ist, dann lade ich ihn dazu ein, diesen Schritt mit Thomas zu gehen, dem Thomas zu glauben, der sehr, sehr skeptisch war, uns aber den Weg bereitet hat, wirklich auf einer soliden Grundlage an Jesus Christus glauben zu können. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Vater, ich danke dir, dass du dir sehr viel Mühe damit gemacht hast, uns deinen Sohn nahe zu bringen, in deinem Wort mit Menschen, die deinem Sohn begegnet sind. Und ich bitte, dass du das Wunder heute tust, wo Menschen auf der Suche sind, hier unter uns, dass sie Vertrauen fassen, dass diese Berichte wahr sind, belastbar sind und dass wir unser Leben darauf bauen können. Und Jesus, ich bitte, dass du auch das Wunder tust, Menschen so zu begegnen, wie sie es brauchen und wie sie dich verstehen, dass du diese Regel durchbrichst und Menschen ganz persönlich begegnest. Amen. Wir singen miteinander ein paar Lieder. Herzlichen Dank schon mal.
Ja, selig sind die, die